Willkommen zur Predigt und ich lese aus der Apostelgeschichte, Kapitel 6, die Verse 14 und 15 und dann 7, 1 bis 2. Da sagen die Kläger vor dem Hohen Rat über Stephanus: Wir haben ihn sagen hören, Jesus der Nazarener wird diese Städte zerstören und die Gebräuche ändern, die uns Mose überliefert hat. Als alle, die im Hohen Rat saßen, ihn anblickten, sahen sie sein Angesicht wie das Angesicht eines Engels. Da sagte der Hohepriester: Ist das so? Stephanus aber sprach: Ihr Männer, Brüder und Väter, hört, der Gott der Herrlichkeit erschien unserem Vater Abraham, als er in Mesopotamien war, bevor er in Haran wohnte. Liebe Gemeinde, Stephanus ist voll des Heiligen Geistes, wie das zuvor gesagt wird. Und er oder der Heilige Geist sagt wenig Zukünftiges voraus, sondern hält an für sich Gottes Wort vor Augen. Und es ist wichtig, das zu wissen. Hier ist Stephanus dran und er hält der Kirchenleitung ihr eigenes Wort vor Augen. Nämlich das, was er jetzt aufzählt, das ist die Geschichte Israels und er erzählt auch, wie sie an für sich immer dagegen rebelliert haben. Ist hier praktisch prophetisch in seiner Verteidigungsrede. Und ab hier, das ist wichtig zu wissen, beginnt die offizielle Trennung von Judentum und Christentum. Ab hier können die Christen dann nicht mehr in den Tempel gehen, außer unter Lebensgefahr. Hier wird getrennt, und zwar ganz offiziell. Natürlich wissen sie es nicht, aber es ist so. Es ist nicht so, dass die Christen sich von der jüdischen Religion getrennt haben. Es ist vielmehr so, dass die jüdische Kirche die Lehre des Alten Testaments verworfen hat. Denn das ganze Alte Testament bezeugt den Herrn Jesus Christus in der Lehre, in den Geboten und alle Ordnungen weisen an für sich vorbildhaft auf ihn hin. Aber die Kirchenleitung damals, und das ist auch heute so der Fall bei den orthodoxen jüdischen Gläubigen, ja, sie verwarfen nicht nur Jesus Christus, sondern damit auch Gott, sein Wort und letztendlich sich selbst. Das ist auch wichtig zu wissen. Stephanus hier verteidigt sich apologetisch, das heißt so viel wie verantwortlich, und er ist darin sehr evangelistisch. Drei Punkte dazu. Stephanus zeigt Gottes Wort und Geschichte. Zweitens, Stephanus zeigt den Widerstand dagegen. Drittens, Stephanus zeigt Jesus Christus. Erster Punkt. Stephanus zeigt Gottes Wort und Geschichte. Er beginnt mit dem Wort von dem Gott der Herrlichkeit. Das ist ein Titel, der selten im Alten Testament vorkommt. Aber doch. Und dieser Gott der Herrlichkeit rief den Abraham, den Vater der Juden, der auch der geistliche Vater der Christen ist, aus dem götzendienerischen Zweistromland heraus. Und die Zuhörer wissen genau, dass Gott versprochen hat, dass durch den Abraham oder durch den einen Nachkommen von Abraham die ganze Welt gesegnet wird. Und nicht nur die Juden, die ganze Welt. Wer ist der Nachfahre? Es ist der Herr Jesus Christus, der auch den Missionsbefehl gab, sodass das Evangelium rund um die Welt geht. Und es ist rund um die Welt gegangen und es geht immer noch rund um die Welt. Es ist auch hier. Stephanus geht dann Gottes Geschichte mit Abrahams Nachkommen, den leiblichen Nachkommen, nach, das heißt Israel. Sie werden nach Ägypten gebracht, oder sie gehen nach Ägypten und werden dort zum großen Volk, werden dann allerdings verfolgt oder der erste Pogrom fand statt und sie werden von Gott herausgeführt, und zwar durch Mose. Und Mose sah Gottes Herrlichkeit nicht wirklich. Stephanus nennt ihn Gott der Herrlichkeit, aber Mose hat ihn nicht wirklich gesehen, nicht direkt. Aber als er mit Gott gesprochen hat, hat sein Gesicht geleuchtet von der Herrlichkeit Gottes, vom Reden mit ihm. Als er oben war auf dem Berg, da hat das Volk inzwischen unten sich sein goldenes Kalb gemacht und sie haben es gefeiert, und zwar in großen Ausschweifungen. Ja, sie haben Gott verworfen. Sie feierten ihr goldenes Kalb und seine Ordnungen waren für sie nicht mehr gültig. Und vordergründig haben sie gegen Mose rebelliert, aber hintergründig haben sie gegen Gott und seine Ordnungen und seine Weisungen rebelliert. Sie hatten schon Glauben. Das haben die Menschen heute zum Teil auch. Ich habe meinen Glauben und ich tue ja nichts Schlechtes, sagt man gern. Ja, das hatten sie auch, aber sie haben halt nicht getan, was Gott gesagt hat. Das ist das Problem. Sie hatten ihren eigenen Glauben und der eigene Glaube, der führt nicht zu Gott, führt nicht zum Guten. Ja, Stephanus muss sich vor der Kirchenleitung rechtfertigen, weil ihm vorgeworfen wird, dass er gegen Mose geredet habe. Und er zeigt der Kirchenleitung allerdings, dass ihre Vorfahren gegen Mose rebelliert haben und sie es auch tun. Mose prophezeit: Ein Propheten wie mich wird euch der Herr erwecken, auf den sollt ihr hören. 5. Mose 18. Aber sie haben nicht auf ihn gehört. Sie haben Jesus Christus umgebracht. Stattdessen. Was Stephanus vorgeworfen wird, haben sie selbst getan. Dem Stephanus wird auch vorgeworfen, dass er gegen den Tempel geredet habe, dass Jesus von Nazareth wörtlich ihn zerstören würde. Und Stephanus geht darauf ein. Ich lese die Verse 47 bis 50. Es geht um den Tempel. Salomo erbaute ihm ein Haus, doch der Höchste wohnt nicht in Tempeln, die von Händen gemacht sind, wie der Prophet spricht: Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was für ein Haus wollt ihr mir bauen, spricht der Herr? Oder wo ist der Ort, an dem ich ruhen soll? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Dass Salomo dem Herrn eine anständige Wohnung gebaut hat, ist ein Schmierpunkt in Stephanus' Bericht. Und Salomo wusste ganz genau, dass der Tempel auf den kommenden Jesus Christus gewiesen hat. Und hier zitiert Stephanus Kapitel 66 des Propheten Jesaja. Der hat einen Tempel gemacht und der war schön. Eine anständige Wohnung für Gott. Aber Gott wohnt nicht in Mauern. Der Tempel wurde zerstört, weil sie sich falsch auf ihn beriefen, denn sie sagten: Ja, solange der Tempel da ist und wir opfern und Gottesdienste feiern, okay, da ist Gott mit uns, da kann uns nichts passieren. Das war ihr Glaube und das war falscher Glaube, denn sie haben Gott missbraucht, ihn zum Götzen gemacht und ihn dingfest machen wollen, eben im Tempel. Ja, da musst du ja wohl zufrieden sein. Wir tun ja das und das. Nein, Gott ist nicht zufrieden. Und der Herr Jesus, als er seinen Dienst begann, in Johannes 2, Da hat er sie kritisiert, weil sie aus dem Tempel, aus Gottes Haus, eine Räuberhöhle gemacht haben. Und er tut das auch, als er am Sonntag in Jerusalem einzieht. Er tut es zweimal. Sie haben aus dem Tempel wieder eine Räuberhöhle, einen Götzentempel gemacht und das geht so nicht. Ja, und damals, als der Herr Jesus in Johannes 2 das gemacht hat und die Händler hinausgeworfen hat, hat er auch gesagt, brecht diesen Tempel ab, in 3 Tagen will ich ihn wieder aufbauen. Aber er hat vom Tempel seines Leibes gesprochen, er hat von seinem Leib gesprochen, nicht vom steinernen Tempel. Ja, darüber haben sie, über dieses Wort von ihm, da haben sie, das haben sie ihm auch vorgeworfen, als er am Kreuz hing. Da sagten sie im Spott, der du den Tempel zerstörst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst, wenn du Gottes Sohn bist. Steig vom Kreuz herab. Matthäus 27, Vers 40. Ja, wo wohnt Gott, der Höchste? Wo ist sein Haus, sein Tempel? Ja, die Kirchenleitung pocht auf den äußerlich herrlich gebauten Tempel. Aber da wohnt er nicht. Der Stephanus, der pocht auf den Leib Christi, auf seine Gemeinde. Da zeigt er sich, da wohnt Gott. Aber sein Leib, der Tempel des Heiligen Geistes, der hat natürlich auch sein Unkraut und nicht nur gute Frucht. Wie das vorige Kapitel, also Kapitel 5, gezeigt hat. Die Gemeinde hat jede Menge Probleme, wie Kapitel 6 gezeigt hat. Aber sie wird gereinigt, sie löst die Probleme und so, wie ihr Herr das will. Ein englischer Gewerkschaftsführer warf Medien laut heutigen Kirchen vor, dass sie wie schlechte Wäschereien wären. Sie glätten alles, ohne gründlich zu reinigen, sagt er. Ja, okay. Ist etwas oberflächlich, das mit den Kirchen. Und aktuell sehen wir bei manchen so schöne bunte Fahnen vor den Toren, so in Regenbogenfarbe. Ja, wo ist denn Gottes Wort noch? Da müsste an für sich auch Gott sein. Und wo gereinigt wird, da will er auch sein. Nur wo ist das? Wo wohnt er? In Matthäus 18 sagt er es. Er spricht da vom Reinigen, vom Vergeben, vom Zurechtweisen, vom Binden und vom Lösen. Das ist die Gemeinderede. Da ist er in der Mitte, sagt er. Konkret in den Versen 18 und 20. Der Höchste wohnt dort, wo sein Sohn ist, in der Gemeinde, die er erlöst, regiert, reinigt und natürlich zurechtweist. Und bitte, Zurechtweisung ist gut, zum Rechten weist. Ich komme zu Punkt 2. Da zeigt Stephanus der Kirchenleitung ihren Widerstand. Ich lese die Verse 51 bis 54 aus Kapitel 7. Stephanus sagt, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch hier. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die vorher das Kommen des Gerechten ankündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Als sie aber das hörten, schnitt es ihnen ins Herz und sie knirschten mit den Zähnen über ihn. Ja. Er hat ihnen die Geschichte Israel erzählt und dargelegt, wie sie andauernd gegen Gott rebelliert haben. Er sagt das den Frömmsten, also der Kirchenleitung. Das sind viele, die großen Glauben haben. Halt, es ist ihr Glaube. Es ist nicht der Glaube des Herrn Jesus. Der Stephanus sagt ihnen, sie sind unbeschnitten an Herz und Ohren. Das hat ihnen Mose und Jeremia auch schon gesagt. Und Mose sagt in 5. Mose 10, 8, 16, beschneidet die Vorhaut eures Herzens und seid nicht weiter halsstarrig. Was alle Propheten vom Bundesvolk verlangten, richtet euer Herz nach Gottes Wort aus. Hört recht auf ihn. Und wie ich schon öfter gesagt habe, das Herz, das sitzt nicht in der Brust, das sitzt zwischen den Ohren. Da, wo man denkt, da, wo der Verstand ist, da ist das Herz. Und da hört man recht oder man hört nicht recht. Und die hier, die Halsstarrigen, die hören nicht recht. Auch die Halsstarrigkeit ist da zwischen den Ohren angesiedelt, im Kopf. Die Kirchenleitung hier reagiert nicht wie die vielen an Pfingsten. Dem ging das Wort der Apostel auch durchs Herz. Aber die haben sich dann bekehrt. Die haben sich ihr Leben dem Herrn Jesus Christus zugewandt. Sie haben es ihm gegeben. Er kann als König und Priester und Prophet daraus machen, was gut ist. Das Wort schneidet in ihr Herz. Das ist dann für sich gut und heilsam. Hebräer 4,12 redet davon. Es sagt nämlich, das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es Seele und Geist scheidet, auch Mark und Bein. Es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Ja, das, was man sich so überlegt, das ist vielfach ein Problem. Da ist Gottes Wort da und es richtet aus. Es weist zurecht, so in etwa wie der Herr Jesus das gelehrt hat im Vater unser. Dein Reich, deine Königsherrschaft soll kommen über mich, über meine Familie, über meine Gemeinde und Kirche mehr und mehr. Und bitte auch über die Menschen, die ich liebe. Das ist das Gebet. Aber zuerst fängt es mit mir an. Und dein Wille geschehe. Ja, wieder bei mir zuerst und dann bei meiner Familie natürlich und so weiter und so weiter. Aber bei mir zuerst. Das ist gut und das ist gute Zurechtweisung. Und Gott sorgt dann für den Rest im Leben. Wie der Herr Jesus nach dem Vater unser in Matthäus 6,33 sagt, Gott lässt sich dann nicht lumpen. Die Kirchenleitung aber verwirft Gottes Wort. Sie sind Lumpen und knirschen dann mit den Zähnen. Und ich komme zum dritten Punkt. Stephanus zeigt Jesus Christus. Ich lese die Verse 55 bis 60. Stephanus aber voll Heiligen Geistes blickt zum Himmel empor und sah die Herrlichkeit Gottes. Und Jesus Christus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, ich sehe den Himmel offen und den Sohn der Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie aber schrien laut, hielten sich die Ohren zu, stürmten einmütig auf ihn los und als sie ihn zur Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes nieder, der Saulus hieß. Und sie steinigten Stephanus, der betete, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf und kniete nieder und rief laut, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Und nachdem er das gesagt hatte, entschlief er. Sie steinigen Stephanus. Dürfen sie das? Nein, dürfen sie nicht. Das ist gegen römisches Recht, unter dem sie standen. Sie dürfen ihn nicht umbringen. Beim Herrn Jesus selbst, da haben sie wenigstens noch den Statthalter bemüht, dass er ihn umbringt. Jetzt in Rage halten sie sich nicht mehr an die normalsten Gesetze, sie bringen ihn um. Und er geht, der Stephanus geht als erster christlicher Märtyrer in die Geschichte ein. Der zweite Weihnachtstag ist nach ihm benannt. Er ist in die Geschichte eingegangen. Er sieht seinen Herrn neben Gott stehen, nicht sitzen. Der Herr Jesus ist aufgestanden, um ihn im Paradies willkommen zu heißen. Er ist stolz auf seinen Stephanus. Und er nimmt ihn entgegen. Das heißt nicht, dass das zufällig so passiert ist und dass der Herr Jesus nur so herumgesessen ist, da im Himmel und zugeschaut hat, was denn da jetzt vor sich geht. Nein. Stephanus ist sein erster Märtyrer. Und das war auch indirekt von Gott gewirkt. Was mit diesem Mord an Stephanus dann passiert, ist auch indirekt von Gott gewirkt. Die Judenchristen in Jerusalem werden verfolgt. Sie dürfen nicht mehr in den Tempel gehen. Es gibt eine Trennung zwischen der jüdischen Kirche und der wachsenden christlichen Kirche. Und das ist von der jüdischen Kirche aus bewirkt. Sie haben das getan. Nicht die Christen sind von ihnen weggegangen. Sie haben sie weggetrieben. Und das ist das, was da passiert ist. Weiter, Stephanus betet zum Herrn Jesus Christus, der sich ihm in einer Vision zeigt. Und es ist an für sich logisch, wenn Christen zu dem beten, der der Herr ist. Komm mal, nimm sie zu. Ich wiederhole. Es ist an für sich logisch, dass Christen zu dem beten, der ihr Herr ist. Er ist ja nicht nur dem Namen nach Herr und er ist es wirklich. Und also, Stephanus zeigt es uns vor. Und er zeigt noch etwas. Er zeigt seinen Glauben und seine tiefe Verbundenheit mit dem Herrn Jesus Christus. Er sagt, rechne ihnen ihre Sünde nicht an. Das hat der Herr Jesus im Prinzip auch gebetet. Und Stephanus ist hier auf der Linie vom Herrn Jesus Christus, der auch hohepriesterlich gebetet hat. Stephanus tut es auch. Und es ist nicht verwunderlich, wenn wir das auch tun, wenn wir für Menschen beten, mit denen wir im Clinch liegen, wenn wir für Menschen beten, die Gott nicht kennen. Natürlich, wenn wir für Christen beten. Das gehört dazu. Da steht ein junger Mann dabei, er heißt Saulus und er bewacht ihre Kleider. Er ist immer noch Student bei Gamaliel. Und er ist sehr, sehr eifrig und er wird das zunehmend sein, so lange bis ihm der Herr Jesus Christus begegnet. Dann erst nennt er sich nach dem großen, also er ist nach Saul, dem großen König, dem widerspenstigen König Israels genannt. Und er wird sich dann mehr und mehr Paulus nennen, kleiner. Und er ist gerne klein vor seinem Herrn. Der Herr Jesus nimmt sich seiner im übernächsten Kapitel an. Und ich komme zum Schluss. Die Apostelgeschichte zeigt uns die Geschichte Gottes mit den Seinen. Sie zeigt die Taten des Herrn Jesus, die heute noch nicht aufgehört haben. Er nimmt sich unser in seinen drei Ämtern auch heute noch an. Als König, der uns wohltuend und erfolgreich durch sein Wort regiert und seine Macht, die dahinter ist. Als Hohepriester, der für unsere Schulden und Sünden erfolgreich bei Gott eintritt und Gott immer wieder sagt, vergib ihnen diese Lumperei, denn ich habe am Kreuz dafür bezahlt. Und als Prophet, der unser widerwilliges altes Herz zurechtweist und bitte beachten, das Herz sitzt zwischen den Ohren und er weist es zurecht und nimmt uns so den falschen Glauben, das falsche Vertrauen, tauscht es aus durch echten Glauben, echtes Vertrauen. Amen.